willkommen zu einer neuen Folge Grünfunk Düsseldorf. Heute mit zwei Statements aus der Ratsfraktion zur letzten Ratssitzung vom 17.05. und einem Interview mit Harald Schwenk, was Stefan in der letzten Woche geführt hat und wir für euch aufgezeichnet haben.
Ja, in unserer aktuellen Folge haben wir wieder hier einen Gast, mit dem wir persönlich sprechen. Harald Schwenk, den meisten im Kreisverband wahrscheinlich schon gut bekannt. Hallo Harald.
Hallo Stefan.
Du bist schon lange dabei?
Ja, Wohnungspolitik mache ich mit den Grünen irgendwie schon seit Ende der Nullerjahre, also 2006, 7, 8. So, allerdings erst in den Gremien seit 2012 und zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch Mitglied der Grünen geworden.
Kommst du aus Düsseldorf?
Nee, ich bin am Mittelrhein aufgewachsen, in Koblenz.
Ah, und was hat dich in die große Landeshauptstadt gebracht?
Koblenz ist 2000 Jahre Garnisonsstadt und das war mir zu piefig.
Okay, man spürt die 2000 Jahre. Jetzt hat Düsseldorf aber auch nicht gerade den innovativsten Ruf zu der Zeit gehabt.
Naja, ich bin 1986 nach Düsseldorf gekommen, also ist Koblenz weggezogen. Nach Düsseldorf und damals hatte ich die Überlegung, entweder gehe ich nach Berlin oder nach Düsseldorf, weil ich einfach persönliche Bezüge hatte. So, ne?
Ja.
Und Berlin dachte ich dann am Ende auch, das ist ein großes Gefängnis, dann will ich doch lieber am Strom weiter wohnen. So, und das war dann die Entscheidung. Ich habe lange gebraucht, um anzukommen, aber mittlerweile bin ich irgendwie Bürger. Und wenn man guckt in die Demografieberichterstattung, gehöre ich ja zu denen irgendwie, zu der Minderheit, die schon Jahrzehnte in Düsseldorf leben.
Wer in eine fremde Stadt zieht, braucht eine Wohnung und du hast da, glaube ich, einen sehr eigenwilligen Weg hinter dir.
Ja, ich bin damals auf die Kiefernstraße gezogen, die war in Teilen noch besetzt. Ich bin damals auch in ein besetztes Haus gezogen. Das waren auch die Verbindungen, die ich hatte nach Düsseldorf. War primär irgendwie in Richtung Theodorstraße und Kiefernstraße. Theodorstraße ist ja auch ein Projekt, was aus den Kämpfen um das Thema Wohnen in den 1980er Jahren entstanden ist. So, ne? Und ebenso Kiefernstraße. Kiefernstraße ist Anfang der 1980er Jahre besetzt worden.
Das heißt, du hast die wilde Zeit dann noch richtig miterlebt und zu der Zeit war nicht klar, dass man da einfach einzieht und da wohnen bleibt.
Nee, die wilde Zeit war in den 1980er Jahren oder zu Beginn der 1980er Jahren im Rest von Düsseldorf. Die Kiefernstraße war ja eigentlich ein Befriedungsprojekt. So, ne?
Auch schon als du da hingezogen bist. Okay.
Genau. Also damals, 1981, sind die Häuser bezogen worden und das war ein Deal zwischen der Stadtspitze damals und dem Verein Aktion Wohnungsnot. Und die Stadt hat damals 40 Wohnungen, glaube ich, zur Verfügung gestellt, irgendwie, um damit quasi die Hausbesetzerszene im Rest Düsseldorf etwas zu entspannen bzw. zu beruhigen. Und Besetzungen auf der Kiefernstraße hat es erst eine Erfolge gegeben, weil die Stadt bei dem Versprechen seinerzeit in Aussicht gestellt hat, wenn alles gut läuft, gibt es nochmal ein Kontingent Wohnungen, aber das hat es nie gegeben und dann haben die Leute besetzt,
okay.
Häuser besetzt. Und die Kiefernstraße war ja nie vollständig besetzt gewesen, es waren immer nur ganz wenige Häuser vollständig besetzt. So, vielfach waren es Wohnungen verteilt.
Das heißt, du hast dich aber zwangsläufig schon sehr früh mit dem Wohnen in einer anderen Form befasst, als einfach nur deinen Mietvertrag zu lesen und zu unterschreiben. Also
ja.
Das heißt, du bist über diese ganze Thematik dann wahrscheinlich sehr früh auch ins Mietrecht gekommen und hast dann da einen Gefallen gefunden oder warum bist du heute immer noch im Thema Wohnen tätig?
Ja, ich würde das weniger auf der rechtlichen Schiene beschreiben wollen, aber der Zusammenhang ist völlig klar. Ich habe einen eigenen Zugang zum Wohnen. So, auch einen eigenen Erfahrungshintergrund zu den ganzen Themen Stadtentwicklung und lebendige Stadt und bezahlbares Wohnen und so weiter. Das ist natürlich alles da angelegt. Das war auch mein Grund, warum ich zu den Grünen in den Nullerjahre gekommen bin, weil wir auf Seiten der Kiefernstraße damals diskutiert haben, wir müssen uns mal ein bisschen mehr auch mit der Stadtpolitik verzahnen, so intensiver, und haben besprochen, auf verschiedene Parteien zuzugehen. Ich bin auf die Grünen zugegangen. Allerdings muss ich dann hinterher feststellen, dass das sonst keiner gemacht hat, auf irgendeine Partei zuzugehen. Und so bin ich irgendwie damals auf die grünen Wohnungspolitiker gestoßen, namentlich Antonia, die ja heute auch noch im Rat ist, Antonia Frey und Markus Völker, der damals Referent war in der Geschäftsstelle für die Themen Stadtentwicklung, Wohnen. Und das war schon ein interessantes Angebot, so inhaltlich. Nochmal mit den Fragen zum Thema Wohnen zu beschäftigen. Und so bin ich dann grüner Wohnungspolitiker geworden.
Jetzt haben wir heute ja eine ähnliche Situation wie in den 80er Jahren. Dazwischen ging es aber eine ganze Zeit ganz gut, aber im Moment ist die Wohnsituation ja vielleicht sogar noch angespannter. Es hat andere Gründe, oder zum Teil andere Gründe, vielleicht auch in manchen Bereichen ähnliche Gründe. Mhm. In Anfang der 90er Jahre spielte natürlich auch eine große Rolle die Wiedervereinigung und die Bevölkerungsbewegung innerhalb des Landes. Was sind die Gründe heute und seit wann würdest du sagen, hat es so richtig wieder aufgedreht? Seit wann haben wir echte Probleme hier?
Seit etwa 10 Jahren, würde ich sagen. So. Also wir hatten Ende der Nullerjahre schon diskutiert, dass wir in eine schwierige Situation reinlaufen, wenn das so weitergeht. So, ne? Wir hatten die ganzen Nullerjahre eigentlich zu wenig Wohnungsbau und insbesondere auch zu wenig bezahlbarer Wohnungsbau, also öffentlich geförderter Wohnungsbau. Und dass das perspektivisch in Engpass reinläuft, war schon allein daran zu sehen, irgendwie, dass in der Dekade der Nullerjahre irgendwie gab es ja schon eine Zuwanderung von 20.000 Leute und in der letzten Dekade der 10er Jahre irgendwie sind 40.000 neue Bürger, mehr als 40.000 neue Bürgerinnen nach Düsseldorf gekommen. Das heißt, wir haben auf verschiedenen Ebenen eine Zuspitzung, die sich angedeutet hat. Einmal die Finanzialisierung des Wohnens so, und die massive Zuwanderung, die es gegeben hat oder die hohe Zuwanderung, die es gegeben hat und die sich ja nochmal deutlich verstärkt hat ab Mitte des letzten Jahrzehnts. Mhm. So, ne? Und die Finanzkrise, die es gegeben hat 2008, die Privatisierung der ganzen Wohnungsbestände, der industrieverbundenen Wohnungsbestände und auch öffentlich.
Das erklärt erstmal nur, dass Wohnungen teurer werden. Also mhm. klar, wenn mehr Nachfrage ist und es werden nicht mehr Wohnungen gebaut, ist es klar, mhm. dann sind die Wohnungen irgendwann weg. Wenn sie teurer werden, wenn die Finanzierungsmodelle sich ändern, bleiben die Wohnungen ja da. Sie sind mhm. dann für viele nicht mehr bezahlbar, aber mhm. da müsste ja der Markt das dann auch zumindest nach unten regeln. Also das Angebot bleibt ja trotzdem. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, führt das ja auch dazu, dass irgendwann weniger gebaut wird.
Also verzögert mit diesen Entwicklungen, die ich eben beschrieben habe, irgendwie zu Beginn des letzten Jahrzehnts, hat auch die Bautätigkeit deutlich zugenommen in Düsseldorf. So, mhm. das kann man schon sehen. Wobei wir immer noch nicht die Zahlen haben aus den 1990er Jahren. Auf die hast du ja auch eben nochmal gezeigt. Mhm. Was waren eigentlich in den 1990er Jahren? Durch die Wiedervereinigung und den Kosovo-Krieg gab es ja auch eine deutsche Zuwanderung. Mhm. Und dann auch die Auflösung der Sowjetunion, irgendwie auch die Möglichkeit für viele osteuropäische Bürgerinnen, die Möglichkeit sich ergeben hat, irgendwie tatsächlich auszuwandern irgendwie, oder auch da die Mobilität zugenommen hat. Also all das hat in den 90er Jahren auch zu einem Druck auf den Wohnungsmarkt geführt und auch zu Reaktionen irgendwie. Es gab damals auch verstärkt öffentlich geförderter Wohnungsbau. So, aber wir sind bis dato noch längst nicht an den Fertigstellungszahlen, die wir bis Mitte der 1990er Jahre hatten, so von Beginn bis Mitte der 1990er Jahre. Damals gab es in der Spitze bis annähernd 3000 Wohnungen, die tatsächlich fertiggestellt wurden. Das war hier lediglich ein proklamiertes Ziel. Halte ich auch für völlig unrealistisch, dass wir tatsächlich in solche Größenordnungen nochmal reinkommen.
Das heißt, da nimmst du uns auch jede Hoffnung, also das Wohnen wird teuer bleiben und für ja, manche Menschen wird es nur möglich sein, in die Nachbarstädte zu ziehen, oder was bedeutet das?
Nee, meine ich nicht, das will ich überhaupt nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns auch gar nicht aus der Not rausbauen. Also ich denke nicht, dass wir in einem Umfang tatsächlich Wohnungsbau betreiben können, der zu einer Entspannung der Situation führt, weil die Idee, man könnte irgendwie sozusagen das Angebot einfach nur nach oben skalieren irgendwie und dann regelt das sich schon alleine mit der Preisfindung, das ist noch nie nachgewiesen. Also das kann ich bei einer Ware machen wie ein T-Shirt irgendwie, ich kann irgendwie auch die Anzahl der Bäckereien irgendwie deutlich erhöhen und dann wird man so einen Effekt haben, so, ne? Und das sieht man auch an anderen Stellen, wo es um Konsumgüter geht, aber Wohnen ist kein Konsumgut.
Der bebaubare Raum ist halt auch begrenzt. Genau. Das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied.
Genau. Und den will man ja auch nicht. Also wir können und wollen nicht endlos irgendwie in die Fläche wachsen. Ja. Ne? So, das sind verschiedene Gründe. Nee, wir müssen irgendwie es schaffen, tatsächlich im Bestand eine Bremse bei der Mietpreisentwicklung zu implementieren. Das ist wichtig. So, das ist auch ein wichtiges Standbein unserer Politik hier, der grünen Wohnungspolitik in der Stadt. Einmal irgendwie natürlich brauchen wir Wohnungsneubau, der findet ja auch statt. Irgendwie, es gibt irgendwie zeitgemäße Nachfrage nach Wohnen. Wir brauchen eine Barrierefreiheit und so weiter. All das führt dazu, dass wir Wohnungsbau machen. Aber was die Preisentwicklung für das gesamte Spektrum des Wohnens angeht, irgendwie müssen wir deutlich in den Bestand reinwirken. Ganz wesentlich da in den Ecken der Stadt, irgendwie, wo der Modernisierungsdruck und der Verdrängungsdruck am höchsten ist. Und das ist der Innenstadtring, der Innenstadtbereich.
Lass uns doch mal über ein paar Zahlen sprechen. Wie wohnen denn die Menschen in Düsseldorf?
Also in der Stadt gibt es etwa, ich runde jetzt, 360.000 Wohnungen haben wir. Etwa 20%, das ist auch jetzt auch gerundet, leben im selbstgenutzten Wohneigentum. Das heißt, irgendwie dann reden wir von etwa 70.000 Wohnungen. Bleiben rund 280.000, 290.000 Wohnungen übrig, in denen irgendwie Mieterinnen leben. So, dann müsste man sich nochmal angucken, wie verteilt sich denn dieser Kuchen auf welche Akteure. Und das wird dann schon sehr kleinteilig. Das größte Wohnungsunternehmen der Stadt ist die Städtische Wohnungsgesellschaft mit roundabout 8.000 Wohnungen.
Wer ist der größte private Anbieter?
Ist die LEG. Mhm. LEG habe ich mir heute Morgen die Quartalszahlen angeguckt. Die haben jetzt etwas über 6.000 Wohnungen, ich glaube 6.150 sowas. Und ist damit der drittgrößte Akteur. Der zweitgrößte Akteur in Düsseldorf ist die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft mit etwa 6.300 Wohnungen in Düsseldorf. Die haben auch noch außerhalb von Düsseldorf Wohnungen.
Hast du einen Überblick, wie viele Genossenschaftswohnungen es insgesamt gibt ungefähr?
Ja, etwa 19.000. Also wenn man die alle aufsummiert, die Genossenschaften, die in Düsseldorf unterwegs sind, sind kleinere Wohnungsgenossenschaften, aber die großen sind wie jetzt Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft, die Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf Ost, also Vogedo und Beamtenwohnungsbaugenossenschaft. Und das sind jetzt mal die drei größten. Wenn man die aber alle aufsummiert, etwa 19.000 Wohnungen. So. Das ist irgendwie eigentlich, muss man eher sagen, irgendwie verschwinden gering, nur 5%, da reden wir über 5% der Wohnungen. So, ne?
Wobei ich ja eigentlich immer denke, das ist die interessanteste Wohnform für Menschen, die sich kein Eigentum leisten können. Weil ja. Du hast ja im Grunde was Ähnliches wie Eigentum. Mhm. Du bist Miteigentümer deiner Wohnung, kannst da selber mitbestimmen. Du kannst nicht einfach rausfliegen und in der Regel sind sie günstiger und auch besser gepflegt.
Es gibt aber daneben natürlich auch noch ein weiteres Segment, was aus der ehemaligen Wohnungsgemeinnützigkeit kommt. Das sind die konfessionellen Wohnungsunternehmen, wie hier in Düsseldorf, wenn das hier ein Wohnungsbau, die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft und dann die Wohnungsbau, Familienhilfe und so weiter. So, das ist auch nochmal ein wichtiges Segment. Und dann gibt es auch noch das Segment, das von den Sozialverbänden kommt. Und natürlich die städtische Wohnungsgesellschaft, aber auch alle, die aufsummiert, da kommen dann nochmal 20.000 Wohnungen dazu in Düsseldorf. So, ne? Das heißt, wir haben in Summe im Grunde genommen die großen Akteure vor allen Dingen auf sich irgendwie annähernd vielleicht 10% des Wohnungsbestands. Nicht mehr. Der Rest sind ganz viele Einzeleigentümer und natürlich die ganzen Versicherungen, Kapitalsammelstellen, Fonds, Immobilienaktiengesellschaften, Vonovia, LEG und so weiter.
Das hat natürlich auch mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Also du hattest im Vorfeld schon angesprochen, dass auch unsere Rentenkapitalbindung da eine große Rolle spielt. Also da hat sich einiges verändert in den letzten 20 Jahren und das merkt man jetzt auf dem Wohnungsmarkt.
Genau. Das ist irgendwie ganz wichtig zu sehen, irgendwie die Diskussion, die wir Anfang des Jahrtausends hatten, irgendwie als wir unser umlagefinanziertes Rentensystem irgendwie quasi kaputt geredet haben, um auf der anderen Seite ein kapitalgedecktes Finanzierungssystem aufzustellen, führt natürlich dazu, dass unglaublich viel Kapital im Markt ist, was investiert werden muss und auch Rendite erwirtschaften muss, nämlich Pensionszusagen, die ich getroffen habe, einem privaten Rentenversicherungsvertrag, irgendwie, die müssen ja nach Jahrzehnten auch eingelöst werden. So, ne? Und das hat zu einer Finanzialisierung irgendwie von vielen Dingen unseres Lebens geführt, aber auch eben vom Wohnen.
Das heißt im Umkehrschluss, dass ich wahrscheinlich das Geld, was ich dann aus meiner privaten Rentenversicherung bekomme, dann in der höheren Miete ausgeben muss zu einem Teil.
Gut, also diese Kapitalsammelstellenversicherungen sind nicht die teuersten Akteure am Markt. Das sind eher die Immobilienaktiengesellschaften, so, weil die natürlich jedes Quartal irgendwie Rechenschaft ablegen müssen und irgendwie ihren Shareholdern irgendwie mitteilen müssen, dass sie auf einem guten Kurs sind, irgendwie eine anständige Dividende ausschütten, irgendwie eine verträgliche Kursentwicklung mitbringen und so weiter. Das sind natürlich mit die aggressivsten Akteure, wenn ich so sagen darf, weil die auch am abenteuerlichsten finanziert sind am Ende des Tages, so, ne? Weil die Börse entscheidet sich jeden Tag neu, irgendwie, wo sie das Geld hinschiebt und wo nicht. Und die haben natürlich jetzt mit die größten Probleme.
Besteht bei so einem Marktdruck eine Aussicht, dass sich so Genossenschaften und andere mieterfreundlichere Alternativen da noch groß entwickeln werden? Oder müssen die Glück haben, dass sie mal irgendwo noch ein Grundstück für Neubau abbekommen?
Nee, die Stadt Düsseldorf stellt ja schon für Baugemeinschaften Grundstücke zur Verfügung. Das heißt, irgendwie ganz prinzipiell sollte es eine Initiative geben für eine Neugründung einer Wohnungsgenossenschaft, würde die auf jeden Fall maximale Unterstützung der Stadt Düsseldorf erhalten. Weil das ist eine Entwicklung, die ich sehr begrüßen würde.
Ist das auch in der jetzigen Koalition so einfach möglich?
Glaube ich schon. Ich glaube, wäre eine Entwicklung, die von einer Mehrheit des Rats getragen wird. Einer deutlichen Mehrheit des Rats. Also wir haben ja schon 2014 eine Agentur für Baugemeinschaften gegründet, die genau dieses Feld bearbeiten sollte. Einen Support anbieten für interessierte Menschen aus der Stadtgesellschaft, die sich selbst darum kümmern möchte, wie sie wohnen wollen. So, und das ist dieser Bereich ist bei uns in Düsseldorf sehr eigentumslastig. So. Deswegen auch der Hinweis, ich würde das sehr begrüßen, wenn es irgendwie eine Initiative gibt, die sich da genossenschaftlich orientiert. Aber in anderen Städten gibt es das durchaus, Genossenschaftsneugründungen. Hm. So, ne? Und es gibt auch tatsächlich im Osten der Stadt, in Hubbelrad oben, eine Genossenschaftsneugründung. So, ne?
Das sind jetzt neue Genossenschaften, wo sich Menschen zusammenfinden mit neuen Bauideen, neuen Projekten. Aber auch die bestehenden Genossenschaften bauen ja noch immer. Haben die da gute Chancen mitzumischen oder müssen die von euch eine Zuteilung bekommen, um überhaupt marktfähig zu sein?
Gut, der größte Preistreiber im Wohnen sind die Bodenpreisentwicklungen, die ja stark spekulativ aufgeladen sind. So, da können wir vielleicht auch nochmal gleich einen Blick drauf werfen. In diesem Markt ist es für die ehemals gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften und die Genossenschaften nicht möglich, mitzubieten und tatsächlich an Grundstücke zu kommen. Also die Möglichkeit, an Grundstücke zu kommen, geht ausschließlich über die Stadt. Mhm. Das heißt, die Stadt Düsseldorf hat irgendwie schon vor mehreren Jahren angefangen, irgendwie Wohnbauflächen über Konzeptausschreibungen an den Markt zu geben. Konzeptausschreibung bedeutet irgendwie, man legt vorher fest, irgendwie, was wird der Wohnungsmix, der erwartet wird. Und über dieses Verfahren irgendwie haben tatsächlich eine Reihe von einige Genossenschaften in den letzten Jahren die Möglichkeit gehabt, an Grundstücke zu kommen. Aber auch die Städtische Wohnungsgesellschaft, auch die Rhein-Wohnungsbau als ein konfessionelles Unternehmen. So, ne? Und mit diesen Konzeptvergaben sind natürlich auch wohnungspolitische Erwartungen verbunden. Mhm.
Jetzt haben wir auch ein paar Probleme in der Stadt. Also ich denke an diese riesige Fläche, da wo die alte Glasfabrik war in Gerresheim, stehen da noch diese alten, wahrscheinlich denkmalgeschützten Gebäude, dieser Glasturm. Mhm. Und sonst steht da gar nichts mehr. Da hat sich aber, glaube ich, seit gefühlt einigen Jahren nichts mehr verändert.
Ja, das ist eine sehr traurige Veranstaltung.
Könnte man ja jetzt auch ganz viele Genossenschaftswohnungen hinbauen. Also wäre relativ citynah, mit der Bahn gut erreichbar.
Ja, das ist optimal angebunden. Da gibt es direkt einen S-Bahnhof nebendran. Die Stadtbahnlinie fährt ja auch dran vorbei, hat das Potenzial für etwa 1500 Wohnungen. Ja, das ist irgendwie uns entglitten, in der Spekulationsblase gelandet, das Grundstück.
So, ne? Also dort sollten Wohnungen gebaut werden?
Ja, die sollen da immer noch gebaut werden. Eigentümerin ist die Breck Capital Properties, die wiederum hat einen Gesellschafter, einen Mehrheitsgesellschafter, der Adler heißt. Und Adler hat den Kopf aus der Schlinge gezogen, indem sie einen Deal hat mit ihren Gläubigern, irgendwie, was die Fälligkeit der Anleihen angeht. Aber die werden sich auf Sicht selbst abwickeln. So, das heißt, mit Adler wird es hier keinen Wohnungsbau mehr in der Stadt geben.
Und das bedeutet dann übernimmt die Stadt das Gelände?
Nee, das Gelände ist quasi auf dem Markt, das Grundstück ist auf dem Markt, wie viele andere Grundstücke oder mehrere Grundstücke der Adlergruppe. Mhm. Das Grundstück ist extrem aufgeladen. Der letzte Verkauf, den es gegeben hat, der aber auch rückabgewickelt wurde, führte dazu, dass das in den Bilanzen auf 375 Millionen Euro taxiert wurde, das Grundstück. So, und wenn man das auf die 192.000 Quadratmeter runterbricht, entweder hat man da Bodenpreise wie in Oberkassel. Also das Grundstück ist komplett überbewertet. Daraus ergibt sich keine Geschäftsgrundlage, dass die Stadt Düsseldorf zu einem vernünftigen Preis irgendwie das Grundstück übernehmen kann. Ich will sagen, irgendwie an das Grundstück kommt man ran, wenn es zu einer deutlichen Abwertung führt. Und die muss sehr deutlich sein. Dann wäre so ein Szenario möglich, was du gerade eben skizziert hast. Wenn die Stadt Eigentümerin des Grundstücks wird, kann sie es irgendwie quasi verteilen an verschiedene Unternehmen der Stadt und auch an die Städtische Wohnungsgesellschaft. Aber da sind wir noch nicht. Es gibt ein Vorkaufsrecht auf dem Grundstück, was uns die Möglichkeit gibt, wenn es nächstes Mal zu einem Verkauf kommt, einzutreten. Aber das funktioniert nur, wenn tatsächlich der Boden verkauft wird und nicht, wenn nur Projektgesellschaften oder Anteile von Projektgesellschaften verkauft werden.
Was kann Kommunalpolitik überhaupt jetzt machen? Also in welchem Bereich könnt ihr überhaupt mitentscheiden? Wo könnt ihr was machen? Ihr könnt jetzt ja nicht sagen, hier Adler, das Gelände wird nicht bebaut, wir nehmen das jetzt zurück. Das ist ja unsere Stadt.
Wir verkaufen das neu. Ja, das können wir nicht, aber das würde ich gerne mal tun. So,
ja. Also
das,
genau. So, glaube ich, so mancher hier, aber geht genau, ja nicht.
Das ist gar nicht, final noch gar nicht geklärt, so, okay. Wie man da hinkommt. Jetzt, es liegt nicht auf der Hand, wie man es machen kann. So, ne? Aber ich bin der Meinung, wir sollten nicht aus dem Auge verlieren, irgendwie, dass wir uns in eine Situation reinmanövrieren müssen, sollten, also wo wir das können. So. Mhm. Und die Eintrittskosten, also es gibt ja immer die Vorstellung von Enteignung, das ist auch nicht ausgeschlossen. Aber Enteignung bedeutet ja nie, irgendwie ich nehme jemandem was weg, sondern
das muss ja auch bezahlt werden.
Genau,
dann, ja. Also entschädigt werden.
Genau, so ein Eigentumswechsel muss entschädigt werden. Ich will sagen, irgendwie diese Entschädigung muss auf einem Niveau stattfinden, wo es wirtschaftlich vernünftig ist, Wohnungsbau zu machen, auch für die Stadt. und am Ende wird es nicht gehen, in wie das sich das irgendwie jemanden mit einem goldenen Handschlag verabschiedet, weil er sich verspekuliert hat. Also es geht ja nicht nur um die ehemalige Glashütte in Gerresheim. Wir haben das große Loch hinterm Hauptbahnhof.
Zelte genau. Stehen da, aber das ist jetzt keine ursprünglich geplante Bebauung.
Genau, da werden jetzt gerade knapp 150 Wohnungen gebaut. Der Rest ist die Preisfindung nicht abgeschlossen für den Rest. An verschiedenen Stellen braucht die Stadt Instrumente, um aktiver werden zu können, die jetzt nicht vorhanden sind und wo man sich drum kümmern muss, dass man in die Situation kommt. Und für das Glasmacherviertel steht ja eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in Rede. So, wir hatten im Rat letztes Jahr die Stadtverwaltung beauftragt, entsprechende Sondierungen zu machen, Vorbereitungen zu treffen, um in eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme zu können kommen. Und das würde die Stadt dann schon in die Situation bringen, an das Grundstück zu kommen. Aber da gibt es auch noch ein paar Unklarheiten. Wenn es einfach wäre, dann wären wir schon weiter. So.
Zweiter Teil der Frage bezog sich dann auf die Unterschiede in den Parteien und grüne Wohnungspolitik wird sich natürlich dann auch eher mit klimagerechten Bauen, mit generell umweltgerechten Bauen, aber natürlich auch mit so sozialen Bauen befassen. Da haben andere Parteien vielleicht andere Schwerpunkte.
Also was ich ja schon schätze, ist, dass wir dem Grunde nach irgendwie gar nicht so große Unterschiede haben in der Wohnungspolitik in dieser Stadt. Also keine Partei, keine Fraktion kann das Thema zahlbares Wohnen irgendwie außen vor lassen. Und dann gibt es aber natürlich Unterschiede, wie prominent das Thema dann jeweils im Vordergrund steht. Ganz wichtig zu sehen ist, 2013 hat die Stadt Düsseldorf das Handlungskonzept Wohnen beschlossen und das ein Kernelement des Handlungskonzepts Wohnen ist, dass man in Teilen diesen Markt regulieren will. Seinerzeit hat man sich auf 40% verständigt, also überall da, wo ein neues Baurecht geschaffen wird, sollen 40% der entstehenden Wohnfläche preisreguliert sein, sowohl preisgedämpft als auch öffentlich gefördert. Dieses Handlungskonzept Wohnen hat die schwarz-gelbe Ratsmehrheit seinerzeit an den Start gebracht. Wir haben die als Grüne unterstützt, weil wir waren ein Jahr vor der Kommunalwahl und wir hätten was Vergleichbares ohnehin versucht an den Start zu bringen, ein Jahr später, sofern wir die Gelegenheit gehabt hätten. Und deswegen haben wir es unterstützt. Und dieses Handlungskonzept Wohnen trägt eigentlich bis heute und wurde auch in den wechselnden Mehrheiten, danach gab es ja eine Ampelmehrheit und jetzt haben wir eine schwarz-grüne Mehrheit, immer wieder weiterentwickelt und gestärkt. Das heißt, wir haben ein Grundrauschen in der Stadt, irgendwie, wo man schon auf eine breite Zustimmung im Rat für eine vernünftige Wohnungspolitik rechnen kann. So, und dann gibt es natürlich irgendwie immer das Gerangel, irgendwie wer dann doch das noch Bessere an den Start bringen will. Aber ich glaube, für die Stadt ist es vernünftig, dass wir in dieser Frage doch im Grundsatz irgendwie einen starken Willen haben. Das ist auch ein wichtiges Signal für den Markt, weil er nicht darauf wetten kann, dass nach jeder Kommunalwahl sich plötzlich die Großwetterlage nochmal neu einstellt.
Ja, klar. So, dann kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zu dir. Wie lange bist du überhaupt im Stadtrat?
Seit 2020. Wohnungspolitischer Sprecher für die Ratsfraktion bin ich schon seit 2016. Ordentliches Mitglied im Stadtrat bin ich erst seit 2020.
Bist du mit der Wohnungspolitik im Rat dann ausgelastet oder hast du dort noch andere Themen?
Ich habe noch andere Themen, ja. Also die Wohnungspolitik ist ja nicht nur die Wohnungspolitik im engeren Sinne, sondern entweder gehen ja auch die ganzen liegenschaftspolitischen Fragen spielen eine Rolle, so, ne? Weil das bezahlbare Wohnen immer über den Boden geht. So, ne? So, das heißt, ich habe die Themen Liegenschaften, Wohnen und das letzte Thema, das passt jetzt gar nicht noch, die Kommunalstatistik.
Kommunalstatistik, das ist etwas erklärungsbedürftig. Klingt etwas trocken, aber wir wollen trotzdem wissen, was du da machst.
Stimmt, gut, gute Frage. Wir haben jetzt eine kleine Kommission, Neuzuschnitt der Wahlkreise für die nächste Wahl vorzubereiten. Die haben wir jetzt beschlossen und die wird jetzt ihre Arbeit aufnehmen, weil wir für die nächste Kommunalwahl die Kommunalwahlkreise eben neu zuschneiden müssen. Das passt nicht mehr, weil die ja annähernd alle gleich sein müssen. So, und das ist auf die Wahlen bezogen ein enges kommunalstatistisches Thema, aber auch das ganze Themenspektrum der Demografie, Wanderungsbewegungen und so weiter, das sind alles Themen, die in der Kommunalstatistik.
So, über die Kommunalpolitik hinaus bist du aber noch engagiert in der Heinrich-Böll-Stiftung. Da haben wir dich jetzt schon öfter angetroffen, auch bei Veranstaltungen, die wir hier auch aufgezeichnet haben, vor einiger Zeit mit Sarah Nanni. In der vergangenen Woche waren wir zum ersten Mal im Freien Theater, übrigens eine sehr schöne Bühne. Da ging es dann um das Thema, ich sag mal salopp, Klimaklima, also neue Protestformen.
Ich bin ein bisschen engagiert bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir haben hier die Heinrich-Böll-Stiftung hat ein Veranstaltungsformat, also Heinrich-Böll-Stiftung NRW hat ein Veranstaltungsformat, Grüner Salon, der es in verschiedensten Städten gibt, aber dort getragen wird von Menschen, die Debattenkultur lieben, wenn man so will. Genau, da hatten wir vergangene Woche eine sehr schöne Veranstaltung. Es waren etwa 80 Leute da zum Thema Klimaproteste und Demokratie. Auf dem Podium Referenten hatten wir eingeladen Lothar Kittstein, der ist von der letzten Generation, und Katrin Henneberger, die Mitglied des Bundestags ist. Du warst ja da, war eine schöne Veranstaltung.
Was muss man denn machen, um mitzubekommen, was ihr da in Zukunft plant? Gibt es ein Newsletter oder irgendeine andere Möglichkeit, sich darüber zu informieren?
Wir versuchen gerade mal wieder einen Mailverteiler aufzubauen. Wir hatten aber auch eine Anzeige im Biograf. Wir sind jetzt beim FFT in deren Veranstaltungskalender aufgetaucht und über die Informationskanäle der Partei waren wir auch deutlich präsent. Wir haben eine Homepage, eine Unterseite bei der Heinrich-Böll-Stiftung NRW.
Wir werden mal versuchen, die hier in den Shownotes auch zu verlinken. Und da kann man dich dann ja auch nochmal persönlich kennenlernen.
Ja.
Ja, dann bedanke ich mich. Harald Schwenk hat uns erzählt, was die kommunale Wohnungspolitik macht und welche Rolle er darin spielt. Ich hoffe, wir sprechen dann in einiger Zeit mal wieder drüber und die Situation ist besser. Vielen Dank.
Ich danke dir, Stefan.
Annette Klinke zur Schließung von Hallenbädern in diesem Sommer.
In der Ratssitzung lag uns ein Antrag der SPD vor, die gerne verhindern wollte, dass drei Bäder in diesem Sommer geschlossen werden. Das ist das Bad in Unterrad, die Münstertherme und die große Badeanstalt in Bilk. Den Antrag kannten wir schon, der lag nämlich auch schon in der BV3, in der BV1 und im Sportausschuss vor. Natürlich ist es ärgerlich, dass diese Bäder geschlossen werden. Und gerade auch im Sommer brauchen wir nicht nur Freibäder, sondern natürlich auch Hallenbäder, insbesondere für die Kurse oder die älteren Menschen oder die mobilitätseingeschränkten Menschen, die natürlich nicht im gleichen Maße ins Freibad gehen. Aber die Sache ist auch komplexer, als die SPD das darstellt, als dass sie erklärt, dass der Rat das einfach beschließt und dann eben die Bädergesellschaft reagieren muss. Die Bädergesellschaft ist eher eine unabhängige Institution und die Wirkmöglichkeit für den Rat geschieht über den Aufsichtsrat. Die einzelnen Fraktionen haben dort ihre Plätze und entsprechend hat der Aufsichtsrat schon im letzten Winter diese Schließungen so entschieden. Auch die Grundlage für die Schließungen ist recht unterschiedlich. Es kommt einerseits ein Personalmangel dort zum Tragen. Das Personal wird gebraucht, um in den Freibädern zu arbeiten, damit diese geöffnet werden können. Andererseits wird auch die Schließzeit genutzt, um zum Beispiel an der Münstertherme entsprechende Renovierungen, also die kriegt eine Barrierefreiheit im Eingangsbereich, da wird ein Aufzug eingebaut. Es ist also sozusagen ein Antrag, der sich zur Retterin von geschlossenen Bädern macht, der aber überhaupt nicht klar ist, ob das überhaupt in diesem Maße so möglich ist und der damit Menschen ungerechtfertigterweise Hoffnungen macht, dass die schon beschlossenen Schließungen noch zurückgenommen werden können. Einig war man sich im Rat darüber, dass wir das fürs nächste Jahr auf jeden Fall nicht wieder in der gleichen Weise haben wollen. Und wir von der BV1 werden auch mit der Bädergesellschaft in den Dialog gehen, um zu gucken, wie wir in dieser Situation noch etwas machen können. Und natürlich, dass es im nächsten Jahr auf jeden Fall nicht wieder zu der Schließung der Münstertherme kommt, weil hier insbesondere ganz viele Ältere und eben Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zum Schwimmen gehen. Diese Dialogveranstaltung wird mit der Bädergesellschaft am 24. Mai in der Grundschule Blücherstraße um 17 Uhr stattfinden. Herzliche Einladung.
Weiter geht es mit Thorsten Gressner zur Fußball-EM 2024, bei der es auch Spiele in Düsseldorf geben wird.
Als Fußballfan freue ich mich total, dass wir im nächsten Jahr im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft der Männer in Düsseldorf 5 Spiele haben werden. Als Grüner freue ich mich tatsächlich sehr, dass wir im nächsten Jahr die nachhaltigste Sportgroßveranstaltung hier haben werden in Deutschland und auch in Düsseldorf, die wir jemals hatten. Das Thema Nachhaltigkeit geht durch alle Themenbereiche, Insbesondere wird es auffallen bei den drei Fanzones, die wir einrichten werden. Dort zeigt sich die Nachhaltigkeit über die Punkte Müllvermeidung, Mehrweg. Wir werden regionales Bio-Essen dort in den Gastronomien anbieten, auch vegan und vegetarisch natürlich. Und wir werden eine freie Wasserversorgung für alle Besucherinnen und Besucher anbieten. Und wichtig ist auch, dass darauf hingewirkt wird, dass die Fans den ÖPNV nutzen werden oder auch zu Fuß zum Stadion gehen werden. Und die Volunteers, also die Helferinnen und Helfer, kriegen alle ein Umsonstticket für die Rheinbahn. Dieses Konzept ist damit eine Blaupause für weitere nachhaltig geplante Großveranstaltungen. Das finde ich halt sehr gut, dass wir soweit sind. Der Kostenrahmen ist relativ hoch, 20,5 Millionen Euro. Aber wir sind sehr transparent mit den Kosten, transparenter als damals bei der Tour de France. Und was auf jeden Fall noch der Fall sein wird, dass wir die Kosten senken, dadurch, dass wir Einnahmen in der Gastronomie haben und auch natürlich Sponsoren anwerben. Wichtig wird es noch sein, dass auch die Nachhaltigkeit sich ausdrückt, wie wir hier in der Stadt dann später mit dem Breitensport umgehen. Dort wird es noch einen Antrag im Sportausschuss geben für Ideen, wie wir halt dann auch im Rahmen Nachgang nach der Europameisterschaft auch noch den Fußball im Breitensport, im Amateurbereich stärken können.
Das war's auch schon wieder von uns. Die nächste Folge erscheint am 19. Juni, dann wieder mit Themen aus dem Rat und einem Interview mit Mirja Cordes zur Mobilitätspolitik in Düsseldorf. Hört gerne wieder rein.
Eine Foodtalks Podcast Produktion 2023.